du sagst, ich möchte dir einen wichtigen Teil in deinem Leben zurückgeben, das Gefühl für dich und deinen Körper und das Wissen, wie ihr optimal zusammenarbeiten könnt. Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, das ist mein Alltag und ja, da gibt es so viele Beispiele. Viele Menschen lernen, in ihrem Leben für andere Menschen da zu sein, schon in der Jugendzeit. Wir sind vielleicht die älteste Person und definieren uns zu dem, was wir anderen geben. Und wir merken nicht, dass wir weit über unsere Möglichkeiten eigentlich leben. Wir geben 100 Franken, kommen 50 Franken zurück und haben das Gefühl, wir sind reicher geworden. Und so ist es bei vielen Menschen im Alltag, dass sie ein bisschen von Jugendzeit, von inneren Mechanismen gedrängt werden und der Körper zahlt nachher nicht sicher. Der Körper wird überlastet, das heisst, der Wille, jeden Tag zu leisten, ist grösser als das, was der Körper eigentlich regenerieren kann. Der Motor hat mehr PS, als Bremse kann abbremsen. Und dann gibt es eine Diskrepanz und dann ist es eben nicht mehr ein Paar, das Kopf und Körper zusammenarbeiten, sondern dann ist es fast eine Master-and-Slave-Position, dass es der Kopf zieht und der Körper hinkt hinterher und wir haben Überlastungen. Und das ist das, was ich den Menschen wieder zurückgebe, ein Gefühl für sich selber und dass sie in sich selber können ankommen können.
Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause im Flow-In-Podcast «Unsere Vision, deine Inspiration» mit dem Gründer und Inhaber des Erbseninstituts Schweiz, mittlerweile ein anderer Länder, Ernährungswissenschaftler, passionierter Sportler, Trainer, Dozent, Speaker, Vater und kritischer und selbstkritischer Zeitgenoss Jürg Hösli.
Ich freue mich, bist du da und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Mein Name ist Raphael Fessler, ich wirke als Coach und Therapeut und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir, Jürg, heute?
Es geht mir sehr gut und zwar freue ich mich, ich habe mich jetzt schon wirklich den ganzen Morgen gefreut auf das Gespräch, weil ein Austausch ist immer eine Inspiration, auch gegenseitig. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, auf deine Fragen.
Ausnahmsweise hast du nicht gewünscht, dass ich sie dir vorgängig schicke.
Genau.
Darum lassen wir es einfach mal sprudeln. Eine Frage stelle ich fast immer vorweg. Und zwar frage ich mein Gegenüber immer, ob er weiss, was sein Vorname bedeutet.
Jürg kommt von Georg und Georg Schorsch. Und das ist der Bauer.
Richtig. Aha. Und eben das G steht für Erde, also von Georgos, ursprünglich aus dem Altgriechischen, genau. Und für Erde und Ergon für Arbeiter. Gehst du in Resonanz mit dem? Sagt das etwas über dich aus?
Ich bin sehr ein geerdeter Mensch. Ich glaube, nicht immer in meinem Leben, aber vor allem seit den letzten 10, 15 Jahren habe ich mich sehr stark geerdet. Ich bin auch auf einem Bauernhof zum Teil aufgewachsen. Ich habe das immer eine sehr schöne Arbeit gefunden, weil man am Ende immer gesehen hat, was dann wirklich passiert ist. Also wenn du das Feld bestellt hast, dann hast du am Abend gesehen, was gelaufen ist. Und in einem Büro siehst du das also wirklich nicht immer. Dann gehst du heim und schlussendlich denkst du, was habe ich alles gemacht. Ja, ich habe eine sehr, glaube ich, eine hohe Affinität dazu, zu dem Element. Und vielleicht, ja, es ist nicht nur, vielleicht nur ein Name, aber ich glaube, das war der richtige für mich.
Also Erbsen in dem Sinn.
Also Erbsen ist...
Also Jürgen, ja.
Ja, Jürgen, die Erbsen ist nachher aus etwas ganz anderem nachher auch entstanden. Also die Erbsen hat natürlich auch etwas mit dem zu tun, aber die Erbsen mit P geschrieben ist Ernährung, Psychologie und Sport. Das war die Abschlussarbeit nachher gewesen, an der Fachhochschule.
Ah, okay. Können wir dann auch noch eingehend darauf zurück. Jetzt wollte ich nochmal einhaken. Du sagst, du hast dich... Oder bist früher nicht so geerdet gewesen, wie heute? Erden, also ja, irgendwo mehr da sein, mehr irgendwo in der Stille, in der Ruhe wieder bei sich selber ankommen, auf der Erde, man kann sich das ja wirklich so vorstellen, mehr verbunden sein mit Mutter Erde. Wie ist dir das gelungen?
Der grosse Schritt, den ich gemacht habe, ist, glaube ich, im Sport. Und zwar im Sport, wo ich nicht jetzt irgendwie Herausforderungen gesucht haben oder beziehungsweise irgendwie Mount Everest bestiegen haben. Ja, ich habe angefangen Velofahren und ich habe mir grosse Ziele gesetzt. Ich bin irgendwann einmal an den Atlantik gefahren und dann irgendwann mal nach Moskau gefahren. Aber in dieser Vorbereitung habe ich viel, viel Zeit mit mir dürfen, auch verbringen, müssen verbringen, manchmal nicht einfach, aber du hast die Emotionen, die du hast in deinem Leben, du hast so verarbeiten. Also du kannst lange über deine Gefühle nachdenken, aber Gefühle wollen verarbeitet werden, also rein neurobiologisch. Und das ist etwas, wo mich sehr stark zu mir selber gebracht hat. In mir rein hat Ruhe lassen. Also ich habe sehr viele Ungereimtheiten in mir vorne gehabt. Das spüre ich auch, wenn ich heute Sachen lese, wo ich Blog geschrieben habe oder Kolumnen geschrieben habe. Kann ich das heute in einem anderen Ton machen, in einem ruhigeren Ton. Und das sagt man mir auch, dass das gar nicht so schlecht sei. Ja, und man ändert sich. Also ich glaube, je mehr dass man in sich ankommt, desto mehr lebt man und desto weniger kompensiert man. Und kompensieren kann man mit einem scharfen Ton. Das ist manchmal nicht schlecht, wenn man es macht, wenn es berechtigt ist. Aber wenn es dann einfach nur Kompensation ist aus Rechthaberei, dann ist es sicher nicht angenehm. Und ich glaube, dass dort eine gewisse Beruhigung auch in mir als Person stattgefunden hat.
Also du kannst liebevoller mit dir umgehen, mit den Ecken und Kanten, mit den...
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Votum, das du gesagt hast, das liebevoller mit sich umgehen, sich nicht mehr überfordern, ja, fordern darf, wir sind Menschen, wir dürfen uns herausfordern, aber das Überfordern, das findet nicht mehr so statt und durch das kannst du auch wieder mal ankommen. Es ist nicht immer, man muss sich hinterher rennen, sondern man kann auch mal zurücklehnen und einmal auch zufrieden sein, wer man ist.
Du hast den Sport beschrieben, Velofahren hilft dir, ist eine so tägliche Routine, die du in diesem Bereich anwendest?
Ich bin so, ich sage jetzt mal, ein Schönwettersportler ist jetzt zu wenig gesagt. Ich kann meine sicher momentan, so in den letzten schon Monaten, 4-5 Krafttraining brauchen. Aber dann gehe ich manchmal 20 Minuten ins Gym, wo da gerade 300 Meter Luftlinie oder 400 Meter Luftlinie ist. Und zu Abend gehe ich gerne aufs Velo, manchmal eine halbe Stunde, manchmal anderthalb, zwei Stunden. Das ist schon fast eine tägliche Routine geworden. Aber es kann auch manchmal sein, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann gehe ich gar nicht trainieren. Also es ist sehr, ich höre sehr auf meinen Körper, weil ich mir einfach sage, du, das ist, wenn ich mich überfordere, dann habe ich nachher irgendeine Verletzung und dann kann ich wieder ein paar Wochen überhaupt nicht machen.
Es gibt ja auch Ernährung, die erdet. Können wir sicher noch darauf sprechen. Also ich finde, das ist ein Hauptthema sein, das von heute. Da freue ich mich riesig drauf, da einzutauchen. Ich möchte aber noch ein bisschen bei dir bleiben. Wenn deine beste Freundin, dein bester Freund dich würde beschreiben, was kommt da?
Ein neugieriger Spinner, der unglaublich loyal ist, der ein Tüpfelschisser ist, wo für jeden Seich zu haben ist, wo, glaube ich, manchmal über sich herauswachsen kann, aber auch sehr viel Ruhe braucht. Und ich glaube, die wichtigsten Punkte für mich sind die Loyalität und vor allem die Neugierde. Die beschreibt mein Leben am besten. Ich will immer wieder neue Sachen auch ergründen. Es gibt nichts, wo ich keine Antwort will, wo ich mich dann auch wirklich herausfordere. Und schlussendlich auch gegenüber meinen Freunden und natürlich auch meinen Mitarbeitern die höchste Loyalität. Weil schlussendlich auch, oder wenn du eine Firma aufbaust, dann machst du es nie allein und dann machst du immer Mitarbeiter, die das mitziehen. Und nochmal, wenn wir jetzt wieder die Erdung reden, das ist auch das, wo Mitarbeiter erdet dich, der Chef erdet nicht.
Und jetzt jemand, der dich nicht so gerne hat, vielleicht jemand, der mal in einem Blog auf den Fuss gestanden bist. Wie würde er sie dich beschreiben?
Sicher besserwisser ist. Ich könnte vielleicht auch arrogant sagen, das glaube ich aber nicht, dass es so ist. Das ist, glaube ich, wäre ein Missverständnis. Besserwisser ist, da mag er recht haben oder sie. Ich glaube... Ansonsten müssen wir das den Menschen überlassen, aber ich glaube, das ist etwas, was ich sicher würde akzeptieren und auch verstehen, wenn das jemand mal hat, weil das ist auch ein Teil von den letzten, sagen wir, 15 Jahren, wo ich Blog schreibe, wo ich Kolumnen schreibe, wo ich heute zum Teil ein bisschen anders mache, anders angehe und darum, manchmal ist es gut, wenn man zurückschaut und sich selber nicht mehr so ganz ernst nimmt, wie es früher war.
Ja, ich meine, das ist ja so, wenn man rausgeht, sich zeigt, dann zieht man immer beide Seiten an, die einem dann mit dem können in Resonanz gehen und die, ob du das neidisch oder was auch immer mitspielt, die hast du auch logischerweise. Ich finde es ja nur mutig, oder auch wenn du sagst, du gehst aus der Komfortzone raus, Abenteuer, ja, du wachst mit dem, oder? Das Wachstumsmindset, das da angesprochen wird.
Ja, also man könnte vielleicht schon ein bisschen einsteigen in die Ernährung, wenn das okay ist.
Auf jeden Fall.
Es ist so, dass ich seit 14 Jahren nichts anderes mache, als jeden Tag messen. Also das heisst, wir machen nichts anderes als Ursachenforschung, psychologisch und physiologisch. Also nicht, jeder Kunde hat Daten und wir sind die Ersten weltweit, die Daten europaweit so sammeln, dass wir die auch hinterlegen. Stoffwechseldaten, wie ist es vorne, wie ist es nachher, wenn wir welche Massnahmen setzen, was haben wir für Veränderungen, geben wir mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und wir haben dort natürlich unglaublich viel erkannt. Also ich darf sagen, ich habe von meinen Professoren viel weniger dürfen lernen als von meinen Kundinnen und Kunden. Mhm. Ich habe gemerkt, und das war dann eigentlich der grosse Schritt, natürlich, das wissen wir alle, aber jeder Mensch ist anders. Aber eigentlich nicht. Aber es gibt gewisse Sachen, die man Menschen kann kategorisieren kann, psychologisch und physiologisch. Und das ist eigentlich, also wenn wir ein Auto anschauen, das Wohnmobil und ein Formel 1, würden wir nie in die gleiche Kategorie tun. Aber wir haben schlanke, wir haben breite, wir haben grosse, wir haben kleinere Menschen. Und wissenschaftlich werden die in die gleiche Kategorie gesetzt. Und das ist fatal, weil durch das können wir nicht die richtigen Antworten über für die einzelnen Gruppen. Oder wenn ich 1000 Menschen habe, dann kommen die nicht normal sind, schlussendlich in eine Beratung. Mhm. Aber Normierung heisst, Wissenschaftlichkeit heisst Normierung. Und das ist eigentlich eine Perversion, weil für die zu uns kommen, können wir keine Antwort über. Und genau darum habe ich angefangen, dort hinzuschauen, denen auf die Finger, beziehungsweise nachher auf den Stoffwechsel zu schauen und das mit Zahlen, Dakten, Fakten aus dem medizinischen Bereich. Und wenn du dort Tausende oder mittlerweile Zehntausende von Daten hast, dann kommst du natürlich auch einen breiteren Rücken über, mhm, und dann kannst du klare Aussagen machen, die der anderen nicht unbedingt gefällt. Mhm. Und dann wirst du natürlich angegriffen, und das musst du manchmal auch akzeptieren, aber darum polarisiere ich, glaube ich, schon sehr stark. Aber eben, es ist immer datenbasiert. Und andere haben die Daten halt eben nicht. Das ist, glaube ich, ein Unterschied und das ist aber auch etwas Spannendes, weil ich glaube, in dieser Interaktion, in dem Austausch mit vielen Leuten, ein Austausch, den ich wahnsinnig gerne habe, kommen wir ja wieder einen Schritt weiter. Es ist immer eine These, eine Antithese, eine Synthese.
Du hast übrigens wunderbar übergeleitet in meine nächste Frage. Eben Gründer vom ERBSE mit P geschrieben, Institut ERBSE Academy. Also ihr bildet auch Leute aus. ERBSE Body. Wann hast du gemerkt, also die Ernährung ist sicher eine meiner grossen Passions in diesem Leben?
Ich habe ja mal an der Uni Zürich Germanistik, Geschichte und Kognitionsbiologie studiert. Ich wäre Lehrer geworden für Deutsch und Geschichte am Gymi. Habe aber dann irgendwo durch einmal gesagt, so, das ist für mich nicht das, was ich will. Bin nachher selbstständig geworden im Nahrungsergänzungsbereich. Und das ist jetzt wirklich komplett etwas anderes, aber das ist halt Sport. Und ich habe gesehen, du, das ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich wenigstens dort muss ich nochmal weiter studieren, weil ohne einen Fachausweis bringt das nichts. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass die Ernährung halt wirklich, das darf man wirklich so sagen, tiefstes Mittelalter ist. Also man hatte keinen Plan gehabt. Eine Ernährungsberaterin oder ein Ernährungsberater hat einen Waage und ein Tellermodell. Und das ist ein Witz. Und der Arzt hat keine Ausbildung in der Ernährung. Der Arzt sagt aber der Ernährungsberaterin, was sie zu tun hat. Mhm. Das heisst, eigentlich tut der Blind den Lahm führen. Und dann kommen wir in einen Zweig, der so wichtig ist. Also das heisst, je nachdem, wie wir essen, was wir essen, ich glaube, das sollte ja klar sein, dass man, wenn wir zu wenig essen, dann haben wir einen Engpass in unserem Körper. Wenn wir zu falscher Zeit essen, haben wir einen Engpass in unserem Körper. Das sehen wir wenigstens auf den Daten. Ja, aber wenn man in so ein System reinkommt, wo man wirklich mittelalterliche Züge hat, dann muss man mal ein bisschen Aufklärung machen und dann muss man Daten sammeln. Und ich war in Deutschland nachher gewesen, an einer sogenannten Messstelle vom Landessportbund. Mit einer Universität zusammen wären wir am Olympiastützpunkt gewesen. Also es war eine relativ hohe Geschichte gewesen. Und ich war unglaublich eifersüchtig auf alle anderen Sportwissenschaftler, Ärzte, weil die haben Zahlen, Daten und Fakten gehabt. Und ich mein Stellenmodell. Ich hatte Minderwertigkeitskomplex. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe alle Geräte nicht mitgenommen, aber neu gekauft. Und habe angefangen, einfach Daten zu sammeln und zu schauen, gibt es Korrelationen, gibt es die nicht, gibt es Zusammenhänge, die wir noch nicht gesehen haben. Und dann hat sich eine unfassbar wunderbare Welt aufgetan, wo man heute wahnsinnig gut eben sagen kann, warum braucht jetzt ein Mensch Kohlenhydrat und warum der andere nicht. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du einem Personal Trainer redest, dann sagt er, ja, das ist genau das Richtige. Es ist wunderschön, ja, funktioniert vielleicht für 5, aber für 2 andere eben weniger gut. Und das war mein Anspruch, dass man ein Modell entwickelt, wo jedem Mensch gerecht werden kann. Und natürlich sind wir auch auf dem Weg. Also wir sind nie angekommen, aber wir sind auf gutem Weg, den Schritt zu machen und vor allem können unterscheiden, warum ist es nicht bei jedem gleich und welches ist die richtige Lösung für die und die Person.
Hast du da irgendwo das Beispiel, wie das Simples?
Es gibt eine ganz einfache Geschichte. Also gehen wir mal in die Frauenwelt. Wenn jemand 30 ist, dann hat er einen anderen Stoffwechsel, klar, aufgrund von der Wechsel irgendwann mal mit 50. Und dann verändert sich auch der Stoffwechsel. Und das ist ja nicht, es gibt ja nicht den Stoffwechsel an sich, sondern jedes Organ, jedes Bein hat einen anderen Stoffwechsel. Aber der eine Stoffwechsel, der Anaerobe, wird schlechter. Das heisst, Kohlenhydrate werden weniger gut vertreibt. Das heisst, man muss es besser verteilen über den Tag und ein bisschen reduzieren. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, man kann den Stoffwechsel wieder trainieren mit dem entsprechenden Training. Und dann können wir wieder mehr essen. Haben wir Stress, hat das einen immensen Einfluss. Und das heisst, jedes bisschen, also von der Genetik, gehst du in die Höhe, ist ein anderer Stoffwechsel. Das sind alle die Positionen, wo man sagen kann, okay, und dann müssen wir ja dem Mensch im Verlauf des Lebens müssen wir gerecht werden. Und die Modelle, die werden mittlerweile verarbeitet, eben du hast es vorhin auch gesagt, durch die Elektronik. Weil es ist eine komplexe Geschichte, das kann man aber relativ einfach steuern und für das kann man eine elektronische Lösung nachher haben. Also die Elektronik, und das kann man auch schon sagen, die Elektronik ist heute sicher der bessere Ernährungs- Berater. Ich sage jetzt nicht die ernährungsberatende Person. Mhm. Das wäre jetzt ketzerisch. Mhm. Weil ich glaube immer noch, wenn KI da ist, der Mensch macht Beratung und nicht der KI, der macht den Vorschlag. Und dort muss der Mensch immer noch dazwischen sein, weil der Mensch hat manchmal das Bauchgefühl, so habe ich auch immer geschafft. Also ich will nie eine elektronische Lösung zur Verfügung stellen einem Berater, der nicht ein Overruling, also dass er könnte überstimmen, weil der Mensch, glaube ich, ist immer noch der Entscheidende. Es kommt immer wieder der Einzelfall, den es bis jetzt noch nicht gab. Und darum muss der Mensch können eingreifen.
Ja, du kaufst ja auch per se den Mensch gegenüber. Und natürlich auch das Produkt, aber der Mensch eigentlich ist für den Matchentscheider eben, alle können nicht mit dem Jürg Hösli, alle können nicht mit dem Raphael Fessler. Genau, also
das heisst, es so richtig, das ist das, was ich meinen Schülerinnen und Schülern immer sage. Du musst ein Mensch sein, der stimmig ist, wo Menschen anzieht, und wenn du nicht stimmig bist, dann werden die Menschen dich auch nicht als den Mensch auswählen, wo du kannst ihre Fragen beantworten. Mhm. Und darum ist eine beratende Person, muss einen unglaublich hohen Anspruch an dich haben, zum ja, dich in dir rein eine gewisse Balance zu finden. Und dann hast du auch Kunden. Mhm. Nur Wissen, das bringt nichts. Ich glaube, das ist der grosse Schritt, der in der Beratung heute gemacht werden muss. Weil KI wird sowieso schneller besser sein, das wird alle Berufszweige haben, aber der Mensch muss sich finden. Und schlussendlich ist das People-Business.
Ja, es geht wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln, oder?
Also absolut.
Vorhin darüber geredet im Vorfeld, wie du bei deinen Velotouren, die du gemacht hast, auf Moskau etc., wie du in dir angekommen bist, wo du nur in dieser Monotonie, von dem einfachen, in Anführungszeichen, Trampen bist. Mhm, und genau. Dann die Fragen wieder raufkommen, die sich mit dir beschäftigen. Wer bin ich? Was will ich eigentlich hier? Und ja, wenn man sich mit dem nicht auseinandersetzt, dann wirkt man nicht glaubwürdig. Und das spürt der Kunde, wie du gerade gesagt hast.
Genau so.
Was ist ein Healthfluencer? Du nennst dich oder du bezeichnest dich auch als Healthfluencer.
Mache ich das? Ich glaube, sehr wahrscheinlich ist das ein Teil von meiner Firma, wo mich so sagt. Ich Also wenn man das so darf sagen, ich bin einfach ich. Und, ja. Und das ist möglich, dass jetzt der Boris, der in meiner Firma auch mitarbeitet, dass er so angeschrieben hat. Ich glaube, das ist ja die grosse Diskussion um Influencer oder Healthfluencer, dass man Menschen möchte mitziehen, etwas zu verändern an sich. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist Gesundheit, und das ist eben wirklich für mich der zentrale Schritt in der Medizin, wahrscheinlich für den nächsten Jahr, dass man nicht über Symptombekämpfung, sondern Ursachenbekämpfung geht. Und das heisst für mich, wenn der Kopf in eine andere Richtung geht als der Körper, wenn ich extrem viel trainiere, hart trainiere, aber gibt es wenig Nährstoff, dann kann ich das in den medizinischen Geräten kann ich das darstellen, als einen Engpass. Und wenn ich das genug lang habe, dann gibt es ein Problem. Sehnen gehen zu, dann gibt es irgendwo durch auch früher oder später Erkrankungen, kann es Ermüdungsbrüche geben und so weiter. Das heisst, sich selber vom also Zusammenarbeit Kopf-Körper ist wahrscheinlich die Lösung von vielen Themen, natürlich nicht von allen Themen, im gesundheitlichen Bereich. Und das ist heute insbesondere sehr schwierig, weil man immer mehr durch externe Punkte auch getriggert werden. Wir müssen jetzt noch das machen. Gerade jetzt Instagram ist ein Sammelsurium von so unglaublichem Druck. Und das ist tragisch. Und ich probiere jetzt von meiner Seite her wie Instagram, vielleicht darum sind sie auf den Ausdruck gekommen, mal ein ganz anderes Bild zu zeigen. Kohlenhydrate sind erlaubt. Mal ein differenziertes Bild. Ja, noch nicht den ganzen Tag Zucker essen, ist natürlich beschwert. Mhm. Aber halt mal Zucker zum Training zu nehmen, es schadet nicht, weil dann können wir es verbrennen, wir können mehr Leistung bringen, wir sind konzentrierter. Also der sinnvolle Umgang mit sich und mit dem Essen und einfach auch differenzierte, unemotional, emotional essen, sich dürfen auch etwas erlauben, weil man eben weiss, okay, es ist alles nicht so schlimm. Mhm. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Also wir wissen alle, die Menge macht das Gift. Und wenn du aber da reingehst, du darfst auf einmal nichts mehr essen, es darf nichts mehr geschehen, darf niemand mehr Freude haben am Leben. Und da bin ich halt wirklich ein anderer Vertreter. Und das lebe ich selber.
In anderen Worten, du appellierst an das Bewusstsein, so sehe ich das.
Genau.
Und da komme ich immer wieder so, teile ich es damit, hey, wer wird dir doch mal zuerst bewusst, hey, was geht in deinem Leben ab? Was denkst du, wenn du das machst, was für Emotionen oder deine Handlungen einflüsst? Und das macht dich schlussendlich auch dann aus. Und ja, wir werden halt extrem abgelenkt und das Hirn wird auf das antrainiert mit den ganzen Dopamin-Kicks ständig. Ist definitiv eine grosse Herausforderung für die heutige Zeit. KI wird nicht helfen, in Bereichen wird es helfen, in anderen Bereichen tut es ja noch mehr fördern und gleich haben wir es alle in der Hand. Ich glaube, das ist mega wichtig, oder?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bis jetzt haben viele Möglichkeit, wo die Elektronik natürlich schon im historischen Bereich ist immer gebraucht worden, um noch mehr schlussendlich auch mehr Umsatz zu fördern, noch mehr den Menschen, dass er noch mehr kann in einer gewissen Zeit verarbeiten und so weiter. Und wir probieren dort genau einen anderen Weg zu gehen. Oder dass der Mensch durch auch KI gespiegelt bekommt, was kann er überhaupt machen? Nicht, ich kann noch mehr arbeiten, wenn ich KI mitbeziehe, sondern ja, was kann ich denn überhaupt, wie kann ich arbeiten? Also wenn ich einen Fiat Punto habe, dann sollte ich vielleicht nicht Vollgas auf Hamburg fahren. Weißt du, habe ich den Motor am Schluss irgendwo durch die Decke oben. Das heisst, wir lernen uns auch über solche Visualisierungen besser kennen und sehen, ja, ich darf vielleicht nur, damit es mir wirklich gut geht, 80% arbeiten. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die müssen halt einfach 100% arbeiten, weil sie finanziell schon nicht durchkommen. Ja, aber das Ziel muss ja sein, dass man, es gibt absolute Energiemenschen, ich bin so jemand, ich kann locker 60 Stunden pro Woche arbeiten, andere können das nicht. Also wir sehen grosse Unterschiede, zum Beispiel das Herzpumpvolumina, das heisst, wie viel Sauerstoff das Herz pumpt. Da gibt es Menschen, die sind 60-70% Norm. Aber die haben nicht die gleichen energetischen Fähigkeiten. Wenn der Mensch probiert 120% zu arbeiten, dann überlastet es ihn völlig. Und was macht er nachher? Der kompensiert. Und wenn der nachher kompensiert und per Zufall geht noch mit dem Essen, dann ist er nachher einfach 120 Kilo schwer. Und dort ist es wichtig, dass man auch über die Analyse, über die KI, einem Menschen ein Bild gibt, dass er lernt, was ist meine Kapazität, Möglichkeit und wo sind meine Grenzen. Das heisst, wir wollen bewusst einen anderen Weg gehen in dieser KI-Welt, dass man den Menschen zu sich selber führt. Ich habe ein kleines, mein Nervwort heisst Longevity, weil es ist ein absoluter Trend geworden. Aber faktisch ist es über Longevity, also Langlebigkeit, dann werden 1000 Produkte verkauft, Pülferli und so weiter. Aber es geht ja eigentlich nur darum, dass man mit dem Körper zusammenarbeitet und nicht gegen ihn. Und das Pülferli ist sowieso immer wieder nur eine Symptombekämpfung. Hingegen, wenn ich weiss, was kann ich eigentlich? Natürlich kann ich mich herausfordern, aber faktisch weiss ich dann, okay, was kann ich umsetzen, wie viel kann ich umsetzen und man kann bei sich ankommen. Das ist für mich eigentlich der wichtige Punkt. Und das ist das, was ich auch jedem Kunden probiere mitzugeben. Das klingt mir hoffentlich meistens, immer kann man nicht davon ausgehen, aber das ist sich selber kennenlernen. Das finde ich etwas vom schönsten Prozess. Ich mag mich sehr gut erinnern an diese Person. Es war eine Person, die auch aus ganz schweren Zeiten gekommen ist, mit Selbstverletzungen und so weiter. Und ich kann ihr sagen, du, in eurem Team ist der Starke dein Körper und nicht der Kopf. Und diese Person hätte Hochleistungssport machen können, rein vom System. Mhm. Also ich habe ja viele Olympiasieger und Weltmeister, aber die wäre top geworden. Und als sie das gesehen hat sie das erste Mal am Körper anfangen wieder vertrauen, weil sie gemerkt hat, hey, ich habe an vielem herumzweifeln, mein ganzes Leben, aber an dem hätte ich nicht dürfen herumzweifeln. Und das ist ganz, ganz eine spannende Beratung. Es war für mich auch so ein Wechsel gewesen, wo ich gesehen habe, was kann man eigentlich mit dieser Spiegelung, oder was kann ich mit meinem Körper machen, zu was ist der eigentlich fähig? Und der Sportler lernt es kennen. Er lernt seine Grenzen kennen, er tut sich manchmal überlasten. Und wir können es eben auch darstellen. Das ist faszinierend.
Ja, sehr spannend, was jetzt angesprochen ist. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen gesehen mit meinen, sind es fast 10 Operationen mittlerweile, künstliche Hüfte, Leistungssport. Kennengelernt ja, aber irgendwo angelost jein. Solange man schnell ist, macht man irgendwo weiter. Und bis der Körper mir jetzt das Vertrauen wieder zurückgeht, das hat jetzt wirklich 2-3 Jahre gebraucht, bis ich die Schmerzen in dieser Hüfte können langsam an Ort integrieren, annehmen, in das künstliche Hüftgelenk. Und jetzt wieder kann ich auch langsam wieder Belastungen steigern, in Mobilisationsübungen, in Kraftübungen etc. Also es hat irgendwie wieder die Jahre gebraucht, wo ich halt vor einem Jahr lang dagegen gearbeitet habe, in Anführungs- und Schlusszeichen. Nicht, dass jeder Leistungssportler dort durch muss, auf keinen Fall. Klar. Das war so ein bisschen mein Learning, das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört.
Aber darf ich jetzt nachfragen, das nimmt mich jetzt auch unter, wie empfindest du dich selber? Also mit dieser Unsicherheit in dir und jetzt, wo du wieder mehr Sicherheit bekommst? Weil das finde ich einen ganz faszinierenden Punkt. Was spürst du in dieser Veränderung, du und dein Körper?
Also ich habe vorhin von Bewusstsein geredet und ich habe einfach gemerkt, wo man in den Jahren, wo ich Leistungssport gemacht habe, dann bin ich auf Österreich und es hat einfach Sport und Schule gegeben. Das Feld war mega eng gewesen. Und dann ist es immer enger geworden, die Schule hat irgendwie nicht mehr so gelangen und man ist voll, ja gut, jetzt gehe ich voll für Sport. Die Signale sind schon lange auf dem Körper, dass da etwas nicht gut ist. Und wir haben es auch auf schulmedizinischer Weise angeschaut, wie mein Umfeld das bestmögliche können machen. Heute schaue ich den Weg, wo ich mich jetzt bewegt in den letzten Jahren, ich nenne das jetzt spirituell, und ich habe gemerkt, okay, es gibt eine Energie, die mitschafft, es gibt, wenn man so will, sogar karmische Geschichten etc. Schaue jetzt ganz anders zurück und merke, und einerseits sehe ich, also ist für mich, wie ich das annehmen konnte, der Weg war schon der richtige gewesen, für das kann ich jetzt vielen helfen durch meine Erfahrung. Ich will das wenig wegmachen, obwohl, wenn man es anschaut, mit 36 habe ich die künstliche Hüfte bekommen, bin relativ eingeschränkt, so Stop-and-Go-Geschichte. Ich wage mich langsam wieder an das. Das ist sicher nicht so, dass ich sage, hey, das ist okay, das ist eigentlich nicht okay. Ich will auch können wieder Spielsportarten machen und mehr Freude machen, als nur in Anführungszeichen einfach wandern, wo man sehr viel Freude bereitet, in der Natur zu sein. Einfach, ich sehe jetzt das wie eine Art als Geschenk auch, die ganze Hüftgeschichte. und gar nicht mehr so in Widerstand. Das ist mal ein ganz grosser Bereich. Und dann hat das irgendwie wahrscheinlich auch die Signale ausgegeben, wo der Körper irgendwie gesagt, okay, ich komme jetzt wieder einen Schritt entgegen. Und kann das irgendwie wieder besser integrieren, das Ganze. Und hilft mir, und hat mir natürlich auch geholfen, die Berufung zu finden, wo ich noch dran bin. Ich bin hier noch ein bisschen am Zusammenbasteln, wo ist meine Berufung, wo gehöre ich genau hin. In dem Bereich hat es mir geholfen. Und durch jetzt so tägliche Routinen, die ich mache am Morgen, ich gehe raus, ich verbinde mich mit der Erde, mache Beratungsübungen. Meditation ist ein Thema. Und probiere einfach in die Stille kommen, in die Ruhe, weil ich bin auch einer, der angetrieben ist, ein bisschen getrieben sein sogar, Schlusszeichen, was ist das Nächste, was ist das Nächste, wie jetzt der Podcast oder das Festival, das ich jetzt organisiere und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss wieder in die Stille kommen, weil mittlerweile die Hüfte meldet sich Alex. Und dann gehe ich nicht mehr so in Widerstand, oh, jetzt muss ich eine Übung machen, dass es weggeht, sondern ich höre an, ah, okay, die linke Hüfte kommt. Ist vielleicht gerade ein bisschen viel auf, weiss ich, wie viele Ebenen. Und dann probiere ich das mal anzunehmen, so liebevoll mit dem umzugehen. Ich bin noch in diesem Prozess drin, aber es gelingt mir so langsam.
Das ist, ich glaube, das ist jetzt etwas, was ganz wichtig ist, weil ich habe jetzt gehofft, habe ich dich an dem Punkt. Was du jetzt machst, ist nichts anderes, als du interpretierst Kommunikation vom Körper. Das heisst, er redet mit dir und du tust das übersetzen und du bist nichts anderes als ein Gespräch, das ihr beide führen, je nachdem, wie du dich fühlst, wie sich der Körper anfühlt, tust du etwas anderes machen. Und das geht heute verloren. Und das bin ich sehr froh, kommst du da hin. Weil wenn wir dort sind, dann kommen wir ja in uns an. Also dann haben wir ja eine Partnerschaft mit unserem Körper und brauchen nicht unbedingt eine Paartherapie, wenn wir mit drin sind, eben dieser Partnerschaft. Und das findet da außen nicht mehr statt. Und das sehe ich als grosses Thema.
Olympiasieger, Weltmeister hast du genannt voran. Eben zum Teil Menschen mit schweren Krankheiten, oder du hast jetzt vor allem auch mit psychosomatischen Geschichten etc. Begleiten dir in verschiedenen Ländern. Du darfst ein paar Namen nennen jetzt von Weltmeistern, Olympiasieger. Mein Ego meldet sich gerade und findet das geil, und ich das höre.
Also einer der schönsten Olympiasieger war Sandro Villetta. Sandro ist nicht nur ein unglaublich toller Mensch, sondern ich habe lange Jahre mit ihm gearbeitet und er hat immer wieder Rückschläge gehabt und ich habe immer gewusst, das wird einmal etwas. Und ich mag mich noch an einen Moment erinnern, wo mein Mitarbeiter reingekommen ist, das andere ist Olympiasieger geworden. Das ist für mich, da konnte ich eigentlich aufhören zu arbeiten. Das sind ganz besondere Momente gewesen. Oder dann, auch etwas vom Schönsten war Patrick Heuscher und Stefan Kobel, wo sie Dritte geworden sind an der Olympiade 2004. Ich habe 2001 angefangen mit ihnen zu arbeiten in der Ernährung und der Patrick war dort 10-12 Kilo leichter gewesen. Und er hat dort das auch immer kommuniziert, ja, dass das wichtig für ihn war, für die Athletik. Oder, und du steigst aus einem Studium aus, beziehungsweise du steigst aus einem Busweg aus, wo du eigentlich nachher kannst sagen, okay, dann hätte ich meine Schäfer im Trocknen, wenn du Lehrer wirst, gehst in einen komplett neuen Berufszweig und machst mit der Ernährung und denkst, okay, ach, wird jetzt das echt etwas? Und dann merkst, dass das, was du machst, gut ist, du kannst den Leuten helfen. Und das ist für mich auch etwas sehr, sehr Schönes gewesen, weil uns verbindet nachher bis heute Freundschaft. Und so ist es eigentlich, also da gibt es viele, Querdurren. Sei jetzt das ein Ralf Näher, sei das international sehr viele Leute. Das ist etwas vom, gell, ich bin schon x-mal den Bob Run durchab, ich bin schon auf der Skisprungschanze gestanden, ich bin quer durch alle Länder mit dem Velo mitgefahren, wenn irgendwie ein Ultracycling-Event war. Ich habe so ziemlich alles bis zum Motorsport alles dürfen begleiten. Und das ist für mich das Schönste gewesen. Weil du lernst so viele Menschen kennen, du lernst verschiedene Perspektiven kennen. Und ja, ich habe das immer als wichtigste Lohn gesehen. Also wenn ich jetzt halt eben, wenn du einen Beruf machen willst, ich habe lange für die Kloten Flyers 3 Jahre gearbeitet, für die SCL Tigers 5 Jahre. Ich glaube, für Spieler von jedem Schweizer Verein hatte ich. Und das geht heute noch. Wenn ich die Nazi gesehen habe, habe ich ein paar dort drin, wo die ich einfach kennengelernt habe und wo ich mich extrem freue, wie sich die entwickelt haben. Weil es sind immer die, die nicht die grössten Talente sind, sondern die, die geschafft haben, die heute an der Spitze sind. Und das ist, für mich ist das, die, das ist etwas ganz Grossartiges, weil du siehst einfach, das ist die Arbeit, zusammen natürlich mit dem Talent, aber die Arbeit steht im Vordergrund. Ich glaube, das geht vielen heute ab. Aber eben, ich sehe das heute immer als ist eine unglaublich schöne Zeit gewesen, quer durch. Ich habe heute noch ein paar in Paris, auch wieder aus dem deutschen Bereich. Mhm. Und das ist auch unglaublich faszinierend, dort immer noch weit dabei sein. Aber eigentlich ist heute mein Beruf ein anderer. Das heisst, ich gehe heute Menschen helfen, die vor allem so kleiner Erschöpfungsdepressionen sind, Depressionen. Weil das ist für mich das Faszinierendere. Weil ein Sportler, da haben wir einen Mitarbeiter, der hervorragend dort ist. Und das Feld, glaube ich, von der Depression, ist eigentlich, das ist auch wieder lustig, ist eigentlich genau das gleiche wie ein Profisportler, nur langsam. Ein Profisportler ist in einer Woche völlig durch. Und eine Woche später, Woche zwei später kann er wieder völlig da sein. Das kennst du sehr wahrscheinlich. Und ein Depressiver nicht. Der ist vielleicht in einem Jahr wieder da, wenn es hochkommt. Aber du kannst einem Sportler in ganz kurzen Prozess das sehen, was im Depressiven viel längeren Prozess stattfindet. Und die Transferleistungen, das ist eben der Querdenker, den wir am Anfang mal schnell im Vorgespräch gesagt haben. Früher hat man dem Querdenker gesagt, heute darf man es ja seit Corona nicht mehr so öffentlich sagen. Der Querdenker, der ist natürlich in mir drin. Weil das ist, du musst, wo kannst du kopieren, Copy-Paste machen, funktioniert es wirklich dort. Und die Transfer nachher zu machen vom Leistungssportler, darum, das ist, da komme ich her. Aber heute in einem Prozess hinein, wo eigentlich viel mehr Menschen helfen kann, eben Depression, Fatigue, also Erschöpfung und. Das ist die logische Konsequenz von dem, was ich früher gemacht habe.
Mhm. Ich habe gerade fest Freude gehabt, was Sandro Villetta gesagt hat.
Er ist für mich mein wichtigster Sportler in der ganzen Zeit.
Ich bin genau 10 Jahre vor ihm auf den Tag Junior-Weltmeister geworden. Mhm. Er ist 10 Jahre nach mir den Olympiasieger geworden, am Valentinstag. Und ich bin mit ihm in die Schule, stammt 5 Jahre, im Zimmer gewesen, oder 4 Jahre von diesen 5. Und ist auch der Einzige, wo ich noch wirklich regelmässig Kontakt habe aus der Regie. Karrierezeit raus und ja, hat es einfach mega Freude gehabt, dass er das andere angesprochen hat. Wir haben das nicht gewusst voneinander, also gar nicht davon aus, du hast nicht gewusst, dass ich das andere so gut kenne. Der Punto, Gruß, kommst du auch noch in den Podcast, kannst dich darauf gefasst machen. ja, und hat natürlich auch ein verfolgt, was jetzt, wie nicht der Weg gegangen ist nach dieser ganzen Geschichte und mit seinem Körper, nachher, vor allem im Rücken, oder? Und,
ganz genau.
Ich finde es auch spannend, wenn er sich gewandelt hat und ja, es ist natürlich schön, so Geschichten zu hören und das andere, das, was du ansprichst, das, ich sage jetzt mal, das Dienende, oder gerade so Leute, die ja, mental, das ist immer ein Zusammenhang, aber gerade all die Diagnosen reinkommen, wo wir dem Ende Diagnose geben, ja, finde ich mega schön. Und
ja, ich muss auch so sagen, im Sport, ich habe jetzt auch ein paar Sportler, die jetzt zum Beispiel letzte Woche in Österreich dürfen sie mit dem Ultraschwimmer, der hat aber erst mit 30 Jahren angefangen, ist aber ein unfassbares Talent. Und du siehst, wie du mit Ernährung kannst so viel ändern. Seine ganze Schwimmtechnik kann sich ändern, weil er weniger muss schnaufen aufgrund von einer Essensänderung. Man sagt ein sogenanntes Atemäquivalent, das heisst, wie viel Luft musst du durch deine Lungenblase für 1 Liter Sauerstoff aufzunehmen. Das kannst du komplett verändern durch die Ernährung. Ganz spannend. Das ist das, was wir übrigens täglich messen. Und so hast du natürlich einen unglaublichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von diesen Leuten. Und dort die Interaktionen zu sehen, das ist für mich eben meine Neugierde. Ich bin auch ein bisschen ein Weltretter, aber ich bin vor allem der Neugiermensch, der probiert, zu schauen, ob die Modelle, die wir aufgestellt haben, dann wirklich auch bei den extremen Situationen können funktionieren können. Und darum mache ich selber noch ein bisschen Velo.
Mhm. Wenn wir das mal ganz kollektiv anschauen, Was sind die Hauptprobleme auf dieser Welt im Thema Ernährung? Also jetzt haben wir vor allem gehört, dass die Leute die Verbindung zu ihrem Körper verlieren.
Genau,
wenn wir jetzt so auf die Ernährung rauswenden, was ist das gross, oder was sind die grossen Themen?
Also das ist jetzt vielleicht eine Antwort, die du nicht erwartest, aber eigentlich die Unterernährung.
Ja, also, ja, gut.
Das ist, absolut. Das muss man einfach ganz klar sagen. Oder bevor man überhaupt anfängt, bei uns in Europa zu reden oder was auch immer, es gibt immer noch viele, viele Menschen, die sterben und das soll man auch mit einbeziehen. Aber wenn man es jetzt auf Europa oder sag jetzt mal die industrialisierten Gesellschaften anschaut, dann ist es ganz klar Stress. Wir haben Stress und darum kompensieren wir. Stress, psychologischer Stress, gibt Entzündungsgeschehen. Also da gibt es Lancet-Studien noch und noch, das ist einfach durch. Und je mehr Entzündungen, desto mehr essen wir, desto mehr haben wir Hunger, weil es tut die Hungerachse verschieben. Und je mehr dass wir Stress haben, desto weniger können wir Nährstoffe zu Zellen an, weil die Fähigkeit vom Körper, die dort nicht speichern, wo man es eigentlich gerne hätte, nämlich in den Muskelzellen, die nimmt ab. Also medizinisch gesehen, die Insulinsensitivität nimmt ab. Und wenn man es natürlich nicht mehr so dort speichern kann, dann geht es nachher am Bauch oder dann dort, wo man es nicht will. Und das heisst, der Stress hat einen unglaublich hohen Einfluss. Es gibt immer wieder die sagen, ja, der Zucker, da kann man sagen, ja, aber seit den 70er Jahren hat sich der Zuckerkonsum nicht verändert. Ja, aber wir sind immer dicker geworden. Also Zucker kann es einfach nicht sein. Dann könnte man sagen, ja, die einen nehmen mehr, die anderen weniger. Leider ist das auch nicht der Fall. Das heisst, der entscheidende Punkt bei der Ernährung ist, Stress verleitet uns, mehr zu essen, und zwar anders zu essen. Also das intermittierende Fasten ist ja aufgekommen vor einigen Jahren. Und am Anfang bin ich sehr, sehr neutral gegenüber dem gewesen, und dann haben wir einfach gemessen und haben gesehen, das ist etwas vom Dümmsten, was wir überhaupt machen können. Mittlerweile sieht man diverse Studien, die das auch zeigen. Oder unsere Daten zeigen das schon lange. Ich war einer der Ersten, der darüber ein bisschen gewettert hat. Das hat man dann auch rote Köpfe jemandem mal gegeben. Aber das kann man einfach beweisen. Und der entscheidende Punkt ist, Stress zeigt, wenn ich wieder kein Frühstück esse, über den Tag zu wenig, ja, wann habe ich Heisshunger? Am Abend. Und wann kann ich am schlechtesten in die Muskelzellen speichern? Am Abend. Und wo geht es dann hin? Ja, am Bauch. Und ja, das ist halt entscheidend. Oder wenn ich zweimal mein Auto fühle mit Benzin, dann gibt es einmal Sauerei am Boden. Oder wenn ich abends dreimal, also wenn ich 2500 Kalorien am Abend esse, und das haben dann jemand noch etwas schnell, ja, dann gibt es halt am Bauch. Das heisst, die Verteilung, die ist ganz wichtig und die Ursache ist wieder Stress. Je mehr, also früher sind wir am Morgen die ganze Familie zusammengesessen. Oder wo wir etwas auf dem Feld gemacht haben, ist die Großmutter gekommen und hat etwas vorbeigebracht, zum Mittag auch, Nachmittag auch nochmal. Und zum Abend hat man etwas Kleines gegessen, Kaiserkönig Bettler. Und das ist optimal. Aber das heisst, wir verlieren die Strukturen in der Gesellschaft. Und zwar die sozialen Strukturen von der sozialen Interaktion, dass man zusammensitzt. Man redet zum Beispiel einmal von der mediterranen Ernährung. Also die heute am meisten die höchste Diabetesrate hat, ist zum Beispiel Griechenland. Also die klassischen auch mediterranen Ernährungsländer, weil man komplett anders isst. Also man hat dort mehr Stress und man isst auf. Früher hat man das nicht gemacht. Man hat aufgehört, das kann man dort aufklären lassen von einem Diabetologen, einem guten Freund von mir, weil das ist wirklich so. Das ändert so viel aufgrund vom Stress heute. Das ist für mich so und so. Also das Essen an sich, wir verlieren es immer mehr, weil wir uns nicht mehr spüren und die Ursache ist Stress. Stress heisst, ich gehe jagen. Also wenn ich arbeite, dann ist ja nichts anderes, ich gehe eigentlich meine Kunden jagen.
Fight, freeze.
Ganz genau.
Sympathikus-Aktivität.
Und wenn ich gehe immer dann, ich habe einen ganz klaren Ablauf. Das heisst, wenn ich zwischen den Kunden, gehe ich immer ein bisschen Nüsse und eine Frucht essen und eine halbe Frucht. Und so habe ich am Mittag ein bisschen Hunger und am Nachmittag genau das Gleiche. Zwischen den Kunden mache ich das, jetzt habe ich fast keinen Hunger mehr und es ist wunderbar. Und ich habe kein Problem mit dem Essen, ich habe nicht irgendwie Heisshunger, ich habe keine Lust auf Süßes. Das ergibt sich. Aber ich musste den Stress durchbrechen durch Me-Time, den ich zwischendurch immer wieder habe. Und das sehe ich, das die Schwierigkeit der meisten Kundinnen und Kunden. Und wenn die es nicht können, die haben keine Chance zum richtig, wenn sie dann mal Übergewicht haben, wieder oben runterkommen. Außer sie verhungern sich. Ja, aber wenn ich mich verhungere, dann weiss ich gar nicht genau, was dann wieder passiert. Dann geht es nicht lang und dann ist wieder Jojo-Effekt. Mhm. Also es ist wirklich, man muss dort eine Reduktion machen von der Belastung und vom Stress.
Das war schon ein erster Tipp, den du mitgegeben hast. Das wäre die nächste Frage gewesen, mit den ja, mehrmals zwischendrin. Und vor allem auch dann das Bewusste. Wir müssen bewusst essen. Ich schmecke mal, wie der Äpfel schmeckt und Nüsse und bin vielleicht einen Moment hier und nicht nur Mail und Haus rein und bin zwar Telefon. Und
dort muss ich schnell auch noch etwas dazu sagen. Das bewusste Essen, das finde ich super schön und finde ich etwas Wichtiges, wie du das sagst. Die Schwierigkeit ist, ich kann nicht so bewusst essen. Über den Tag ist das reine Kalorienaufnahme, weil ich habe einen Kuchen nach dem anderen, manchmal über den Nachmittag eine halbe Stunde, wenn noch jemand dazukommt. Und dort bin ich dann auch ein bisschen Weltretter. Aber dort ist es wirklich einfach Kalorienaufnahme. Und zur Abend ist der Genuss. Aber der Genuss darf dann nicht in Füllerei ausarten. Das heisst, für mich ist es zwingend, dass ich die eigentlich wie eine Gesundheitsstruktur aufbaue, dass es eine Struktur ist, wo ich weiss, ich spüre mich ja sowieso nicht, weil ich ja eben fight or flight, also im Alltag auf Jagd bin, dann spürst du dich nicht. Darum können viele den ganzen Tag nicht essen. Morgen aufstehen, schon im Stress im Kopf, sich nicht spüren, bis Mittag nichts essen, ja, und dann fängt halt Füllerei an, spätestens am Nachmittag, dann wirst du müde nach dem Mittagessen und zu Abend gibt es dann die grösste Mahlzeit und dann weiss man einfach, in welche Richtung dass es geht. Das sind so die Themen. Also es ist eben manchmal auch, ist es legitim, etwas zu essen, wenn man es nicht so bewusst macht, solange es das am Körper schützt. Und dann noch so ein Argument, wo dann ein paar Leute im Hintergrund immer wieder denken, ja, aber wir müssen doch dem Körper auch Ruhe geben zwischendurch. Normale Verdauungszeit ist 7 Stunden, 4 bis 7 Stunden. Das heisst, der Körper, Magen-Darm hat sowieso nie Ruhe. Also das heisst, das ist sowieso mal ein Märchen. Und das zweite Märchen, was noch viel schlimmer ist, wenn ich zum Beispiel 3000 Kalorien muss ich Minimum essen pro Tag, dass ich meistens Kalorienbedarf 4500. Das sind so 7 Mahlzeiten, Vollmahlzeiten. Also wenn ich jetzt 7 Mahlzeiten, Vollmahlzeiten auf 3 Positionen müsste verteilen, dann müsste ich ja doppelte Portionen immer essen. Und wir haben angeschaut, was dann passiert im Körper, wie viel braucht denn der Darm Sauerstoff, weil er braucht, das ist ein Stoffwechselthema, wie viel braucht er in Abhängigkeit von der Portionsgröße. Und der braucht überdimensional mehr. Das heisst, er entzieht natürlich am Rest und der Körper wird aktiviert. Und das heisst nichts anderes, als wenn du eine riesengroße Portion zu Mittag isst, ja, warum wirst du dann müde? Weil halt eine Verdauungszeit ist. Und will runterfahren und zieht noch Sauerstoff und dann, ja, aber wenn eine kleinere Portion ist, dann ist das weniger das Problem. Das sind alles so Zusammenhänge, oder? Wenn du dann alles hinterfragst und eben auch mit Daten kannst belegen kannst, dann wird es eben richtig spannend. Mhm. Und darum ist manchmal ein Tüpfelschisser oder ein bisschen besser wissen.
Kann jetzt so, zum Beispiel in der ganz einfachen Geschichte ein Nahrungsergänzungsmittel oder ich nehme dann halt, also wir haben ja früher einen REM-Sport, Proteinshakes, das hat nicht irgendetwas ersetzt, das hat man einfach nur dazu genommen, oder gar nach dem Training vom Effekt her ist auch bewiesen, wenn das Training auch wirklich ausgelastet war. Aber es gibt dann auch die Mahlzeit-Ersatzgeschichten, kann das Abhilfe schaffen, Nahrungsergänzungsmittel auch sonst?
Finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil es geht genau das Gleiche, was wir vorne diskutiert haben. Ich habe ganz viele Chirurgen und Ärzte, die halt wirklich zum Teil 8 Stunden im OP sind. Und dann haben sie bis jetzt zum Teil fast nichts gegessen. Und dann füttern wir die mit so Trinkfläschchen, die können zwischendurch auch mal schnell raus. Dann können die locker mal 1000 Kalorien in dieser Zeit essen. Und ich frage mich immer, welchen Operateur will ich, wenn es um mein, sagen wir, mein Herz oder mit irgendetwas mein Bein geht, der, wo...
Also nach 6 Stunden, wenn er dann langsam innen nachkommt, dann möchte ich, dass der noch eine Funktion hat im Hirn und dann braucht es Zucker etc. Richtig,
genau. Dann holst du jetzt wahrscheinlich raus. Das ist genau der Punkt. Das heisst, oder ich kann nicht verstehen, dass man dort nicht einen grösseren Punkt drauf legt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das erklärt es super gut. Zwischendurch, natürlich ist das nicht gut, aber manchmal eben sinnvoll. Also das heisst, theoretisch braucht es es nicht, aber praktisch eben schon für alle die Menschen, wo es nicht anders geht. Also wenn halt ein Aussendienstmitarbeiter die Wahl hat, ich esse jetzt nichts oder ich gehe an die Tankstelle und immer irgendeinen Protein trinken oder irgendeinen so einen Drink, wo alles ein bisschen drin ist, dann nimmst du es halt. Und dann hast aber, dann geht es dir besser und dann nimmst du eine Banane dazu und zum Protein trinken ist dir alles gut. Mhm. Also das bringt niemand um, aber dann hast du am Abend keinen Heißhunger. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von einem von meinen besten Freunden. Er ist Diabetologe. Und er macht, ist in der Ärztekammer, und er macht einen Vortrag, warum ein Snickers auch ein Diabetes-Medikament ist. Ein Freund von ihm ist in die Praxis gekommen und hat gesagt, ja, also nicht wegen der Diabetes, er war aber Diabetiker gewesen, und hat gesagt, ja, sei so wirklich jeden Abend so aggressiv und sei wirklich schlimm, Heißhunger und alles. Und der Jürgen hat ihm gesagt, dann isst doch mal zwei Snickers. Das war ein Scherz gewesen. Gesagt, getan, oder? Der ist dann eine Zeit später wieder in die Praxis, hat A abgenommen und B, sein Langzeitzucker ist massiv besser geworden. Jürgen hat dann nachher gefragt, der Diabetologe, was hast du gemacht? Er hat gesagt, zwei Snickers gegessen, das ist kein Scherz. Und weil er halt zu Abend nicht mehr Heißhunger hatte, weil er heimgekommen ist und hat schon etwas da gehabt, ist er viel entspannter gewesen, das wissen wir alle. Wenn wir heimkommen, wir haben schon etwas gegessen, wir sind entspannt. Gerade wenn Kinder daheim warten, dann sind wir viel entspannter. Dann braucht man auch nicht mehr so ein grosses Essen. Ja, und dann nehmen wir eben auch ab. Und dann geht es uns besser, dann haben wir weniger Stress. Und das hat physisch einen extrem positiven Einfluss. Das heisst jetzt, Snickers, oder das ist genau die gleiche Wirkung gewesen, wie ein Diabetes-Medikament, weil er es im richtigen Moment genommen hat. Klar, wenn er es zusätzlich nehmen würde, dann nimmt er zu. Aber darum ist das so ein schönes Beispiel, das ist ein Realbeispiel, warum das eben manchmal gewisse Sachen gar nicht so schlimm sind, aber verteufelt werden, obwohl sie es eigentlich nicht sollten.
Ich habe mich in den letzten Jahren vor allem mit dem Thema Bio mehr auseinandergesetzt. Natürlich vorweg, es ist nicht überall Bio drin, oder es ist nicht gleich viel oder gleich, vor allem die gleiche Qualität von Bio drin, wenn es Bio angeschrieben ist. Wie gehst du mit dem Thema um? Böden geben weniger her, darum ist, ich habe das Gefühl, es ist extrem aufgekommen. Früher hat es ja, als ich jung war, ich weiss gar noch nicht Bio gegeben, du hast einfach gepostet. Jetzt gehst du es zum Bauer holen, das finde ich immer eine gute Sache, regional, wenn du ein bisschen weisst, wenn du schaust, wie macht das Land. Und dann hast du halt auch die Bio-Geschichte in den Supermärkten. Wie ist das ein Thema in der Ernährung mit deinen Klientinnen und Klienten?
Da habe ich jetzt verschiedene Herzen in der Brust. Also erstens, du hast vorhin etwas gesagt, wo ich nehmen muss zwischen. Böden geben immer noch gleich viel Nährstoff. Also da gibt es diverse Untersuchungen, unter anderem vom Strickhof in der Schweiz, und es gibt eigentlich nicht einen Abfall von Mikronährstoffen oder Vitaminen.
Okay.
Da gibt es diverse Untersuchungen zu dem Thema. Man hat, glaube ich, nur neunmal ein bisschen Abfall gefunden, also zum Teil hat es sogar noch mehr. Und dann muss man sehen, heute ist die Verarbeitung schneller und das ist schneller im Kochtopf. Also das ist ein Argument, das vor allem von der Nahrungsergänzungsindustrie immer wieder missbraucht wird. Bio ist für mich etwas unglaublich Spannendes. Und wenn man es jetzt wissenschaftlich sehen würde, weil wir haben ganz, ganz viele Inhaltsstoffe noch nicht begriffen in den Lebensmitteln drin. Oder wenn du jetzt in ein Urvolk hineingehst, dann wissen die genau, welche Pflanzen auf welcher muss wachsen, damit du eben keine Schädlingsbekämpfung brauchst. Das ist so, klar, da gibt es auch unglaublich viele spannende auch Berichte. Und dann ist die Frage, Bio wächst ja normalerweise nicht in einer Monokultur. Das heisst, sie muss sich wahrscheinlich als Pflanzen auch anders wappnen gegen seine Angreifer. Und dadurch hat es möglicherweise auch andere Inhaltsstoffe in einer anderen Konzentration. Das würde ich, wenn ich jetzt ein Lebensmittelforscher wäre, würde ich genau anschauen. Da wäre jetzt würde ich wahrscheinlich meine Arbeit schreiben, meine Masterthesis oder weiterführen. Wenn du natürlich ein Vitamin C anschauen, dann tust du es ein bisschen anreichern, zum Beispiel in einer Ursol, weißt du, irgendwo in Holland oder sonst irgendwo, und dann kannst du es nachher auch genau gleich nachweisen in den Lebensmitteln. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Das heisst, für mich ist es nicht nur also ernährungswissenschaftlich sehr wahrscheinlich sehr spannend, gibt es viel zu wenig Untersuch und ökologisch macht es für mich einfach auch Sinn. Und unsere Gäste sehen jetzt das nicht, aber rundum, wir sind da oben, hat es nur Bauernhöfe, wo ich bin, Und er hat Schlachtung auf dem Hof. Und da oben haben wir diverse Lieferanten von Eier, von allem, was irgendwo drin ist. Und du kannst jedem in den Hof hineinschauen und du hast jetzt zu jedem einen persönlichen Kontakt. Und das ist eben schon schön da in der Umgebung. Natürlich gehe ich auch mal irgendwo durch in einen Grossverteiler rein. Aber das ist auch schön, wenn man direkt da unten hat, das Erdbeerfeld, dann gehst du schnell runter. Oder da hinten hat es Himbeere.
Wir haben die auch überall bei uns. Also ich bin auf dem Land, ganz genau, ähnlich also, hier.
Und das, ich glaube, das ist ein Schlüssel auch für die ökologische Zukunft von unserer Welt, dass wir nicht einfach irgendwo durch und überall alles herhaben wollen. Und auch denke ich einfach ein bisschen vom Food Waste. Und wenn man sich einfach ein bisschen mehr bewusst wird. Ich sehe nicht nur schon gesehen, in einem Food Waste im Fleischbereich, das finde ich etwas, also ich esse Fleisch viel weniger als früher, aber auch, weil sich bei mir einiges ein bisschen verändert hat. Aber wenn man dann dort ein Lebewesen an Food Waste macht, dann wird es so sehr, sehr schwierig.
Mhm. Aktuell übrigens Brombeere überall am Wachsen. Also gehen raus, die sind überall. Das ist ja ein wie sagst du, das wuchert ja, und ja, die sind überall.
Ein echtes Superfood. Also das ist richtig, da sind richtig viele spannende Sachen drin.
Aus Sicht von der Quantenphysik sind wir ja Energie. Wenn das mal so steht. Was glaubst du, wie viel Prozent Lebensenergie durch die Ernährung im Körper zugefügt werden kann?
Alles, was du bist, hast du gegessen.
Also 100%?
Jeden Gedanken hast du gegessen. Ja, das sind Elektronen, die musst du zuführen. Das okay, heisst, alles, jeder Gedanke, jedes Emotionchen. Dopamin war für eine Tyrosin gewesen. Schlaf, Serotonin, Melatonin, das ist vorne Tryptophan gewesen, das ist ein Eiweißbestandteil. Ja, isst zu wenig, wie hast du denn das Gefühl, du kannst schlafen? Isst zu wenig, ja, wie kannst du dich dann grossartig fühlen oder beziehungsweise entspannt fühlen? Es geht einfach nicht. Und das ist das, gehen wir mal weg von der Quantenphysik, also einfach, das ist einfachste Energie. Wenn du dem Körper zu wenig zuführst, wie haben wir das Gefühl, dass wir überhaupt können, dass ein grosses Leben führen. Und die Perversität von der heutigen Gesellschaft ist ja, ich mache Dauerdiät. Oder, und das siehst du dann die Leute auch an den Gesichtern an. Das ist ein dauerhohles Gesicht. Du bist ja nicht freudig den ganzen Tag und bist entspannt. Weil wenn du nicht genug isst, dann kannst du keine Entspannung haben, weil Stresshormone erhöht sind. Das begreifen die Leute nicht. Also, das muss man sich wirklich uns überlegen. Alles, was uns ausmacht, jeden Millimeter unserem Körper, haben wir gegessen. Und wir konstruieren uns mit unserem Essen selber. Jeden Gedanke. Und aus Schrott gibt es leider einen Schrott.
Mhm. Nichts hinzuzufügen. Du bist, was du isst.
Das ist ein schlechter Satz.
Das ist ein schlechter. Das ist aus einem Lied von Rammstein.
Ja.
Nein, aber natürlich die Art und Weise, wenn man es...
Nein, ja. Okay. Ich finde es einen guten Satz und einen schlechten Satz. Aha. Weil ich sage, du isst, was du bist. Aha. Oder wer du bist.
Okay, also weil das Verlangen von mir... Also es verlangt nach dem und dann isst... Also
ja. Das ist, wenn ich dich jetzt für den ganzen Tag entspannen, du wärst in einer wunderbaren Umgebung, du hast die beste Partnerschaft, du hast den besten Job, du isst anders, als wenn du den ganzen Tag Stress hast. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt, das ist der Paradigmenwechsel, den ich probiere, in der Ernährung zu manifestieren, dass ich ganz klar sage, wenn ihr ein anderes Leben habt, dann esst ihr auch automatisch anders. Und das sehen wir in Tausenden von Beispielen. Also das heisst, der Mensch muss doch endlich wieder mal eine artgerechte Haltung haben. Ja, und dann isst er anders. Also ich habe da immer die grössten Diskussionen mit Veganern, und zwar nicht, weil ich die nicht respektiere, sehr sogar. Aber um doch ein Lebewesen zu respektieren, müssen wir doch zuerst den Menschen auch respektieren. Am besten natürlich gemeinsam. Aber schauen wir mal heute um, wie mit der Gesellschaft umgegangen wird, mit dem Druck, jetzt nur schon die Jugendlichen drunk Instagram, TikTok und so weiter, das ist ein enormer Druck, der da aufgebaut wird, aber es ist nicht artgerechte Haltung. Wie können wir dann erwarten, dass solche Menschen, die schon gezwungen sind, in einem Mechanismus zu funktionieren, gegenüber dem Lebewesen einen Respekt aufbauen. Mhm. Also darum müssen wir einander Respekt untereinander aufbauen und das finde ich im Zentrum. Und dann eben, darum gehe ich jetzt natürlich sind wir eben besser wissen.
Nein, super, unbedingt.
Also es ist ein super Satz, man natürlich so, aber ich kann immer, das, ich kann einmal...
Du bist, was du bist.
Ja, das ist, es, ist, ein, es ja? ist eine Änderung. Mhm. Und natürlich dann aus der Folge, eben du bist wieder, was du isst.
Natürlich.
Wenn dann alles. Natürlich dann noch Schrott isst, dann fühlst du auch, wenn ich, also ich habe einen Freund gehabt, der hat das McDonald's-Restaurant gehabt. Und dann... ja, dann bin ich immer, bin ich alle paar Jahre, bin ich zu immer mal gegessen. Wenn wir uns wieder mal irgendwie gesehen haben, dann, all you can eat, oder so, so 5 oder 6 Big Mac, 3000 ja. Kalorien, der McFlurry, dann sonst irgendetwas, und dann hast du irgendwie 2 Stunden später wieder Hunger gehabt und ein paar Stunden später hast du dich einfach so unglaublich schlecht gefühlt. Und das ist nur, das ist einfach Fast Food. Und das muss man wirklich sagen, das hat mit dem nichts zu tun, wie wir eigentlich sollten durch die Welt.
Ja. Ich traue gar keine Fragen stellen, nein, Spaß beiseite. Ich habe ein paar so Grundsätze, die ich meinen Klientinnen und Klienten mitgebe, aber auch immer im Punkt, also ich komme immer auf den Punkt, dass ist so mein Empfinden, und ich mittlerweile gemerkt, es ist so individuelle Ernährung, du kannst einfach nicht sagen, oder ich sage es jetzt gleich, eben, also alles im Mass, das finde ich, glaube mal das Wichtigste. Und ich esse auch alles in dem Sinn, aber ich habe weniger Fleisch, weniger Milchprodukte. Glutengeschichte, bin ich noch gespannt, was du dem sagst. Glutamat-Thema und eben die Bio-Geschichte. Und natürlich der chemische Zucker, der industriell hergestellte Zucker, wo man kann ja auch... Genau, man kann ja Fruchtzucker zu sich nehmen, wie immer, oder von anderen Langkettung. Das ist jetzt sehr oberflächlich für dich. Für meine Klienten Nein. ist es alle schon sehr, okay, die wissen schon sehr wenig. Und dann lasse ich es aber auch so stehen und sage, hey, du musst es auch selber herausfinden, das ist individuell, mir hilft das. Und wenn du es genau wissen willst, dann gehst du zum Beispiel selbst ins Institut. Was hast du zu diesen Punkten, die ich jetzt so ein bisschen aufgezählt habe, für Bemerkungen? Erfahrungen.
Das sind die zentralen Punkte, die du jetzt gerade aufzählst. Also die zentralen Punkte, weil ich will es vertiefen. Ein Körper reagiert, wenn er im Stress ist, auf gewisse Lebensmittel anders. Wir sehen, dass Lebensmittelintoleranzen massiv mehr werden, wenn ein System, ein Mensch, den ganzen Tag Stress hat und zum Beispiel keinen Sport macht, eigentlich ein System hat, das nicht mehr richtig funktioniert. Das geht sofort auf den Darm. Und dort ist natürlich klar, man kann es so sagen, oder? Weizen kann nicht wegrennen. Würde es vielleicht gerne, wenn irgendwo durch ein Tier kommt oder irgendein Schädling kommt, aber das heisst, dass wir ja gewisse Abwehrmechanismen im Weizen drin schon haben selber müssen konstruieren. Und durch das Aufkonstruieren bzw. Aufzüchten haben wir halt gewisse Inhaltsstoffe, die immer schwerer verträglich sind. Und das weiss man heute und das ist... Ich glaube, das würde niemand etwas dagegen sagen. Darum kann man Urweizen, Urdinkelformen sind meistens massiv besser verträglich. Buchweizen, auch Urformen sind massiv besser verträglich. Andere Leute haben überhaupt kein Problem, die sollen es natürlich nicht weglassen. Und die werden wegen dem nicht krank werden. Aber Leute, die halt sensitiv auf das, du sagst es so schön, jeder muss selber spüren, was tut mir gut und was nicht. Mein Job ist es gewesen, herauszufinden, bevor das der Mensch überhaupt zu mir kommt, was tut dir gut und was nicht. Mhm. Du bist ein klassisches Rüebli.
Ich? Ja. Ich war übrigens auch Spüch.
Wirklich?
Ja, bei Matthias. Aber ich habe noch nicht fertig gemacht. Ich hatte wieder eine Hüftoperation gehabt und dann hat sich das verschleppt. Aber ich habe noch etwas offen.
Du bist ein klassisches Rüebli. Und bei dir ist das Thema immer Magen-Darm. Also würde ich jetzt mal behaupten. Das heisst, Stress und nachher eben Verdaulichkeit und Verdaubarkeit. Tendenziell Typ 1 Muskel und eine hohe Sensitivität und die Aufgabe ist Abgrenzen im Alltag. Das wäre so deine wichtigsten Punkte. Ich bin klassischer Mais. Ich bin klassischer Hau drauf. Das heisst, ich brauche Kohlenhydrate ohne Ende. Du kannst Mischformen bis zu mehr Fett essen. Weil du kannst es sehr gut verarbeiten, es tut dem Körper gut, andere Muskeltyp, ich mehr Muskeltyp 2, das heisst, ich brauche generell mehr Kohlenhydrat, bin stressresistenter, muss aber aufpassen, dass es dann nicht zu viel wird und ich wäre der, wo, wenn ich Muskelaufbau mache, dann geht es sehr schnell, Aber wenn ich zu viel mache, dann wird meine Ausdauer schlecht und dann habe ich mehr Entzündungen. Das sind so die Damen, sind so Körpertypen.
Mhm. Typ 1, Slow-Twitch-Faser, langsame genau. Muskelfaser. Ganz Typ genau. 2, Fast-Twitch-Faser, schnelle Muskelfaser.
Vielleicht so. Typ 2a, genau, das ist der, genau, wo breiter wird und so weiter.
Genau. Ja, mal auswendig gelernt, genau. Vor ein paar Jahren.
Genau. Aber das sind genau die Punkte, um jetzt wieder zurückzugehen, zum Beispiel in der Milch. Milch finde ich super. Wir sind Kollegen. Also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und eben, ich kann, wenn du den Bauernhof da hin hast, dann hast du einfach einen anderen Zugang zu dem, genau. Es gibt natürlich Menschen, und da frage ich mich immer, es gibt sensiblere Menschen, aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Gen-Positiv hast für einen Brustkrebs bei einer Frau, und da gibt es gewisse Untersuchungen, die sagen, aufgrund von der Zellteilung muss man aufpassen, und dann ist klar, dann tust du es streichen. Mhm. Also da gibt es Zusammenhänge, wo evident sind, wo zum Teil möglicherweise evident sind, aber dann müssen wir es natürlich auch nicht, dann gehen wir auch vorsichtigerweise, tun wir es reduzieren. Also da bin ich voll bei dir. Und schlussendlich ist die spannendste Geschichte immer, was tut es dir gut? Und nicht, was habe ich als Berater das Gefühl, tut es dir gut? Mhm. Ich habe natürlich einen Anspruch, dass ich das weiss. Aber darum, was wir zuerst machen, auch in der Beratung, wir geben immer einem Menschen eine Struktur, dass er zuerst mal lernt, in einer gewissen Struktur zu essen und merken, doch, das tut mir gut. Und nachher gibt es immer eine Differenzierung. Das heisst, wir geben zwei kontroverse Ernährungspläne, um zu schauen, hey, das sind einmal mit der gleichen Struktur zwei unterschiedliche. Schau doch du mal, was dir besser geht. Wie fühlst du dich besser? Wem fühlst du dich besser? Weil sonst habe ich die Arroganz, dass ich weiss, was immer für dich gut tut, und das wäre einfach nur blöd, weil so lerne ich ja nicht mehr. Also es gibt uns immer die Möglichkeit, aus der Differenzierung den nächsten Schritt zu machen im Lernprozess. Und das ist eigentlich der spannende Punkt daran, dass die Leute auch lernen, hey, brauche ich kein Kohlenhydrat. Heute habe ich, zu Abend brauche ich keinen, und am Mittag ja eine Frucht, aber zum Mittag habe ich auch nur irgendwie ein Brötchen gegessen und zum Morgen vielleicht 30 Gramm Haferflocken, aber heute hat es genug. Am nächsten Tag merkst du, ich muss deutlich mehr geben, um bei mir wieder anzukommen. Also diese Sensibilität zu schaffen bei den Menschen, das ist eigentlich unser Job. Und das ist eigentlich so hoffentlich das, was du ungefähr hast wollen ansprechen, aber das ist so das Zentrale. Der Mensch wieder auch bei sich ankommen lassen, aus der Selbstwahrnehmung und nicht aus der Ausdoktorierung von der Ernährungsberatung generell.
Ja, da wollte ich noch einhaken. Einhaken für mich und für all die das auch konsumieren draussen. Nein, Spass. Gerade so Robert Franz sagt er etwas, der mit den pinkigen Haaren, YouTube. Sagt viel, stellt Sachen her, OPC, Traubensaft, Kern, Geschichten, MSM, MMS ist wieder ein anderes Thema, wenn es dann so Chlordioxid geht. Ist natürlich gerade so, ich tue es jetzt mal, ich mache eine Schublade irgendwo in die Esoterik auf oder spirituell, aber es gibt in diesen Kreisen natürlich viele, die sagen, ja, wir müssen da reinigen und dann so Produkte nehmen. Ich nehme zum Teil auch so Sachen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es hilft mir. Natürlich, das Placebo ist einmal dabei. Wie sind die Erfahrungen mit so Produkten, die ich jetzt erwähnt habe?
Genau, es sind antioxidative Stoffe. Und die sehe ich hochgradig kritisch, weil es gibt zwei, also jetzt erstmal einen ganz wichtigen Wissenschaftler, und das ist der Michael Ristoff, ETH Zürich, Ernährungswissenschaftler. Der hat herausgefunden, wenn ein Sportler Vitamin C zum Beispiel nimmt zum Training, dann hat er viel weniger Effekt, viel weniger Anpassungen, weil du willst ja mit dem Stress provozieren, dass du das System besser wird. Und mit dem Vitamin C ist wie, und du willst braun werden, gehst aber an die Sonne und tust Sonnenblocker drauf. Das kann nicht funktionieren. Dann hat man auch natürlich weitere Untersuchungen gemacht. Es gibt eine sogenannte Carrot-Studie, die ist aber viel weiter zurück. Da hat man Kohlenarbeiter, die noch geraucht hat, hat man Beta-Carotin gegeben, das ist auch ein Antioxidant, also ein Schutz gegen Stress auf der zellulären Ebene, vor allem in den Lungen ist. Was hat man gesehen? Dass die massiv mehr Lungenkarzinom bekommen. Und jetzt wird es eben ein bisschen schwierig. Warum? Wenn du aus einem externen System das Antioxidant gibst und der ist in einem hochgradigen Stress, der vielleicht eine Woche, zwei geht, weil er gerade einen Fieberschub hat oder vielleicht eine Entzündungsreaktion, dann kann man das schon mal geben. Aber durch das schwächst du die körpereigenen Abwehrstoffe. Und der Körper tut manchmal über freie Radikale auch im Immunsystem arbeiten. Das heisst, er tut Bakterien abwehren. Mhm. Aber die tust du nachher auch reduzieren. Das heisst, OPC und Ähnliches sehe ich als hochkritisch, wenn du das als Dauereinnahme der Leuchte gibst. Ich sehe das, also für mich ist es nicht nur hochkritisch, für mich ist es eine fahrlässige Körperverletzung.
Okay.
Wenn du es den Leuten dauernd eingibst. Der entscheidende Punkt ist, oder? Da kann man ja sagen, ja, wenn man das dauernd nimmt, haben wir weniger Stress. Ja, aber eben, dann habe ich weniger Anpassung.
Mhm.
Oder wenn du immer Sonnenblocker hast, bist du irgendwann mal Albino. Und was passiert, wenn du dann noch die Sonne raus musst? Oder wenn ich für meine Tochter dauernd Hausaufgaben mache, ja, was passiert, wenn sie eine Prüfung kommt? Dann versagt sie. Und das ist der entscheidende Punkt. Warum soll ich etwas im Körper geben, wo ich eigentlich müsste, durch meinen Lebensstil ab und zu in ein Training gehen, in ein Krafttraining oder in ein Ausdauertraining, durch eine Meditation, nämlich entstressen, mich in eine Work-Life-Balance hineinbringen, dass das eben nicht passiert. Und das ist, wir haben das Wort vorne erwähnt, klassische Longevity-Geschichte, die Langlebigkeit, da wird Tausende, von, also Millionen von Nahrungsergänzungen verkauft, wo ich wissenschaftlich hochkritisch gesehen.
Mhm.
Und man nimmt dann etwas oder man konsumiert Gesundheit. Aber Gesundheit kannst du produzieren, aber nicht konsumieren.
Mhm.
Das sehe ich hochkritisch. Wenn das mal jemand braucht und sagt, hey, ich habe so einen Stress die nächsten drei Wochen und ich nehme so PC, würde ich sagen, ja, ist gut. Würde ich dir sogar auch geben. Und ja, es gibt manchmal Systeme, eben, gerade irgendeine Verletzungsgeschichte hast oder irgendwo durch eine psychologische jemand gestorben und dann möchte ich meinen Körper ein bisschen schützen, absolut okay. Aber dann muss man den Menschen wieder daraus herausführen, in ein Gleichgewicht hinein. Und wenn man das dauernd einnimmt, das ist definitiv nicht das, was es sollte sein.
Wenn man das runterbricht, man braucht, wenn man liebevoll mit sich umgeht, Punkt 1, die Ernährung irgendwo kann kaufen. Wir haben Glück hier, wir können das Deco-Post, das wir wollen, wo wir ein gutes Gefühl dazu haben, da braucht es eigentlich nichts anderes dazu. Also wenn man dann ausgewogen kocht etc., braucht es eigentlich keine irgendwelche Ergänzungen.
Ich nehme,
also wenn es einem gut geht.
Ich nehme keine Nahrungsergänzungen, außer ich mache Sport.
Ja.
Und dann gehe ich ein Multivitamin nehmen, dann nehme ich vielleicht mal ein Zink, wenn ich merke, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich nehme natürlich irgendein Proteinpulver, weil da haben wir es vorhin auch gesagt, ja. oder mal irgendein Kohlenhydratpulver während dem Training, das sind so die wichtigen Punkte. Also dann hast du vielleicht mal noch eben Kreatin und so weiter, das sind alles die Themen, die sicher spannend sind. Aber eben nicht die Antioxidantien. Und ich glaube, dort ist unglaublich wichtig, dass wir lernen, wie die Gesellschaft bei uns ankommt. Und eben nicht noch mehr fordern, und dann das Gefühl haben, wir machen dann noch zwei, drei Pülferli oder Tablettli und können das nachher noch kompensieren, was man überlastet. Das ist nichts anderes, als wenn ich mit dem Auto die Motorenleuchter abdecke. Tue vielleicht noch mal irgendwo durch, gehe ins Auto putzen und tue vielleicht einen neuen Anstrich machen und irgendwann mal haut es mir dort den Motor um die Ohren. Das ist ganz ehrlich, das ist für mich so ein Reizthema. Man spürt es vielleicht. Es ist nichts anderes. Es hat jemand entdeckt, dass man früher einmal in der katholischen Kirche, oder man hat es den Teufel gebraucht, dass man den Ablass kann verkaufen kann. Und jetzt braucht es Langlebigkeit und Stress und all das, damit man die Pülferli kann verkaufen. Aber eigentlich, und darum feiere ich vieles, was du machst auch. Also du hast gesagt, von Meditation, von all dem. Und jetzt gehen wir wieder in die Energie zurück, in die Energiearbeit. Der Körper hat eine Energie, die er umsetzen kann. Und wenn er die umgesetzt hat, braucht er eine Regeneration, die genau dem entspricht. Yin und Yang. Oder man kann das so sagen, wenn die Aktivität grösser ist als die Regeneration, dann kann man nichts, dann gibt es kein Büffel auf dieser Welt, wo das ausgleichen kann. Und wer das glaubt, glaubt an Storch.
Mhm.
Das ist hochgradig dann tragisch.
Mhm.
Aber leider gibt es zu viele, wo ihre Kinder noch mit dem Storch gehen abholen. Also das ist wirklich so.
Wenn man jetzt eine Frage noch, weil du den Sport vorhin angesprochen hast, lieber beim Breitensport, die meisten, die da zuhören, was ist die eine Sache für einen Sportler, wo du sagst, hey, das ist so Grundsatz, das ist, wir haben den Zucker schon gehört, die eine Sache, die man gerade umsetzen kann.
Ausgewogene Ernährung über den Tag, Frühstück, wenn er keinen Hunger hat, etwas Kleines nehmen, vielleicht haben es 9 ein bisschen mehr. Das gibt es, wenn man mal keinen Hunger hat und man Stress hat, ist alles okay. Aber trotzdem probieren, eine Struktur aufzubauen. Mhm. Zu einem intensiven Training, und intensiv ist immer dann, wenn ich deutliche Schnaufen komme, Kohlenhydrate nehmen. Und zwar nicht eine Banane. Oder wenn ich eine intensive Sportstunde mache, beim Velo ein bisschen intensiver gehe, dann habe ich sicher etwa 15 Bananen verbrannt. Und dann ist eine Banane Magenwärme verschmieren. Das heisst, wenn ich dann ins Loch hineinkomme, was passiert, dann ist sie zu Abend wieder mehr. Mhm. Und dann nehme ich zu. Oder ich habe zu wenig Energie und dann fängt der Körper an, eben nicht Fett verbrennen, wenn ich in einer gewissen Intensität bin, sondern baut eine Substanz ab und das ist nicht so sinnvoll. Das heisst, zum intensiven Training, genug Nährstoff, irgendeine Schorle, Sportgetränk, über den Tag ausgewogen ernähren und dann, weg von der Ernährung, genug regenerieren. Wieder dort ankommen, dass man merkt, ich bin wieder belastbar und erst dann richtig belasten, wenn der Körper sagt, ja, ist gut. Ich finde, etwas ganz wichtig, wenn man eine Stege darauf steigt, das ist so unser Treppentest, nennen wir das. Wenn man eine Stege darauf steigt und man merkt, dass die Beine nicht dynamisch sind, also so ein bisschen teigig, müde oder sie brennen sogar, dann dürfen wir nicht trainieren, weil sonst gehen wir mit dem Sonnenbrand da zu. Wenn man merkt, dass wir die Stege darauf steigen und mehr schnaufen, dann sehen wir, der Körper ist überlastet. Und zwar nicht der Muskel, sondern das Herz-Kreislauf-System. Weil dann muss er mehr Säuren abatmen, also CO2 abatmen. Das wird dann aufgeschaltet und das zeigt, hey, ein Teil von meinem Körper ist überlastet. Das heisst, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und darum ist das Steigen darauf, wenn man merkt, alles ist gut, ich muss nicht viel mehr schnaufen, mein Muskel fühlt sich gut an, dann gehen wir gut trainieren. Wenn etwas nicht gut ist, dann gehen wir etwas Lockeres machen, vielleicht einmal ein Stretching, ein lockeres Yoga, einen Spaziergang machen, Meditation, irgendetwas Entspannendes und dann warten, bis man wieder so weit ist.
Die Stärke auf Zermatt sind noch heftig, sind nach 6 Tagen auf was, 18, 1900. Das ist, wir haben gleich auf den Schnee müssen am anderen Tag, das ist nicht anders möglich, aber das ist Leistungssport, das ist nicht mehr Breitensport.
Das ist es so.
Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
Das müssen andere über mich sagen. Also ich habe eine Vision sicherlich, dass ich sage, wenn man sagt, ich habe eine Vision, dann heisst das noch lange nicht, dass ich ein Visionär bin. Aber eine Vision, dass man in der Ernährung Zahlen endlich einmal hat und beziehungsweise eine evidenzbasierte Ernährung macht und nicht nur Kaffeesatz lesen, beziehungsweise, dass man ein System Mensch besser fängt an zu verstehen. Also, dass das eigentlich das System Mensch, oder wenn eine Maus müde ist, dann schläft sie. Wenn sie hungrig ist, dann isst sie. Wenn sie aggressiv ist, dann beißt sie. Wenn der Mensch aggressiv ist, dann hockt er aufs Maul, weil er darf nichts sagen. Wenn er müde ist, muss er noch arbeiten, weil hey, ist es für die nicht. Oder wenn er hungrig ist, ich darf nichts essen, nur Salatblättchen. Das heisst, wir machen alles falsch, weil der Kopf unserem Körper etwas vorgibt. Wir sind ein Dualsystem und wir sind nicht zu vergleichen mit einer Maus. Jegliche Mausstudie ist einfach mal per se nicht zutreffend. Und wir sind viel komplexer als andere. Selbst ein Schimpans wird wahrscheinlich nie, da müsste man jetzt einen Forscher auch noch mit einbeziehen, wird wahrscheinlich nicht gegen sich, gegen seinen eigenen Körper agieren. Wir Menschen machen das. Und darum ist die Interaktion vom Kopf und Körper, also das psychophysiologische System, das ist mein Forschungsgegenstand der letzten 14 Jahre. Und das ist in dem Sinne meine Vision, dass die Medizin muss die Interaktion von Psychologie und Physiologie mit Daten, das ist das, was wir machen, analysieren und aufgrund von diesen Daten nachher erkennt, welcher Mensch hat wahrscheinlich welches Potenzial von welcher Erkrankung. Und das sehen wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit heute daraus sich etwas ergibt. Das können wir heute feststellen. Wir brauchen dort sicher noch hunderttausende Daten, aber dann sehen wir, aufgrund von dieser Prädisposition, also von dem psychologischen Setting, ein Mensch, der extrem gedrängt ist, der sich nicht bestätigen kann, der weltretterisch ist, sich nicht abgrenzen kann, extrem zielbezogen, wo zu wenig ist, wird die Erkrankung früher oder später haben, wenn er vielleicht noch genetische Prädisposition hat. Oder dort müssen wir kommen. Und das ist meine Vision, dass wir dort hinkommen, eine echte Prävention zu machen. Dass wir vorne sehen, hey, du musst abgrenzen lernen, weil sonst enden wir irgendwann mal an der Wand. Oder du musst weniger intensiv trainieren, weil sonst haben wir irgendwann mal die und die Erkrankung. Also das ist die Vision. Und wenn irgendwann mal früher oder später, vielleicht mal in 10, 20 Jahren sagt, du bist ein Visionär, dann ist es okay. Aber sonst macht es einfach verdammt viel Spass.
Also ich finde es sehr geil, gerade, ich sage jetzt dem ganzheitlichen Ansatz, richtig, den wir verfolgen. Und eben nicht einfach Produkte verkaufen, sondern ja, dann auch mal jemandem sagen, hey, vielleicht bist du ja nicht mal am richtigen Ort, wenn du merkst, das System ist gar nicht offen. Ich habe jetzt noch nie einen Klient oder eine Klientin heimgeschickt in dem Sinne und gemerkt, es funkt nicht oder die Message kommt nicht über. Das ist halt auch ein bisschen Gefahr in dem System, wo ich drin bin, im Gesundheitswesen, Physiotherapie, mit den Verordnungen und mit dem ganzen Thema. Ja. Du musst ja froh sein, dass irgendwie Leute kommen. Aber trotzdem, ich will ja, dass die nicht mehr kommen. Und nicht, ja, bring doch nochmal eine Verordnung, dass ich ja ein bisschen Geld am Ende Monat. Ja, ja, finde es sehr geil. Drücke ich fest die Däume, dass, ja, dass die Visionen, dann, dass wir dann vielleicht nochmal einen Podcast machen und sagen, Herr Visionär, in der Begrüßung nehmen das Wort mit Ihnen. Nein, sei ich.
Für mich ist etwas wirklich schön. Wir haben viele Menschen, die dazukommen, aus aller Couleur. Mhm. Psychologen, Psychologinnen, Ärzte, Ärztinnen, aber auch quer durch. Und das ist für mich der Lohn, dass ich sagen kann, okay, wir sind gut unterwegs. Weil wenn wir solche Menschen ansprechen, auch mit streng wissenschaftlichem Hintergrund, dann wissen wir, dass wir Antworten liefern können. Und das gibt uns auch das Feedback, wo die bestehenden Möglichkeiten nicht geben. Und dort dann, schlussendlich ist, wenn eine Arbeit soll sinnvoll sein, und wenn man mit der Entwicklung von der Ernährung, wie sie jetzt stattfindet, auf den grünen Zweig kommt, weg von Pyramiden und Waage, dann ist das für mich das Schönste, wo wir ankommen.
Wenn du jetzt privat eine Vision hast, hast du Tools, die vorgehst, damit der Kristall geschliffen wird und irgendwie sagen, jetzt nein, kann ich die Hand nehmen, also jetzt gehe ich vorwärts, komme ich in die Umsetzung, die dir hilft?
Also ich tue mal privat und geschäftlich tue ich nicht einmal trennen, weil für mich ist, mein Leben ist einfach... Ich habe einfach Spass an allem. Das kann ich wirklich so sagen. Ich meine, ich habe meinen Beruf eigentlich selber zusammengestellt. Darum will ich das nicht trennen. Aber ich habe immer alles aus dem Bauch gemacht. Und ausser, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe zwei Mitarbeiter bei mir gehabt, die nicht mit dem Bauch eingestellt worden sind, sondern mit dem Kopf. Und die sind nicht mehr bei mir. Mhm. Und alle anderen sind mit dem Bauch. Und die nächsten sind auch wieder der Vorbereitung. Und ist alles mit dem Bauch entstanden. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr um unser Bauchgefühl kümmern, dass das Bauchgefühl in der Lage ist, nachher auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dort fangen wir mit den Kindern an. Also das heisst, wir dürfen nicht noch mehr visualisieren und eine externe Welt schaffen über Computer, über Fernsehen, sondern wir müssen lernen, wer sind wir eigentlich, dass wir in den Situationen besser agieren. Also das Innere trainieren, um nachher dann wirklich können sagen, das Bauchgefühl schafft. Weil sonst haben wir dann wieder von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass der Kopf eben zu viel übernimmt. Und der tut ja mehr aus Angst und aus Sicherheit agieren, dann aus einem positiven Gefühl von der Chance. Der Kopf sieht ja selten eine Chance, das sieht eher der Bauch. Oder wenn du dich glaubst, dann hast du eher dann auch eine Vision aus dem Ganzen raus. Aber eine Vision kann nie aus dem Kopf stehen. Das muss immer beide Aspekte haben. Und von dem her, ich mache alles aus dem Bauch und darum habe ich eigentlich auch so ein gutes Gefühl momentan. Mhm. Weil wenn du irgendwo durch selbstkritisch bist. Das ist wirklich wichtig. Weil man verrennt sich manchmal furchtbar als Person, als Geschäftsmann natürlich auch, aber wenn man das auch ist und ein gutes Bauchgefühl hat, dann kann man ja die Welt erobern oder so. Und wenn die Welt klein ist, ist es ja gut.
Wunderbarer Übergang. Was für Visionen leben noch in dir? Wo willst du die Welt raustragen oder was für Eroberungen, die du noch tätigen
willst? Ich kann ganz ehrlich, ich habe alles gelebt, was ich wollte. Ich habe die Reisen gemacht, die ich wollte. Ich habe nichts, und meine Bucketlist ist leer.
Okay.
Die ist leer. Das ist wirklich, und das ist das Schönste. Weil alles, was ich jetzt mache, mache ich aus vollkommenem Genuss. Und einfach, was könnte ich jetzt noch machen? Und das ist etwas, was so schön ist. Also ich muss nicht hinter dem herrennen, sondern ich kann einfach reinhören, was ist jetzt das Richtige. Und das ist eine sehr schöne Befreiung. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, aber man könnte doch noch das haben. Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich muss nicht irgendwie ein Auto kaufen, ich muss nicht dieses machen, ich muss nicht noch irgendwie, was auch immer. Ich bin angekommen und es ist alles gut.
Hast du ein Zitat zum Schluss von einem Menschen, der dich irgendwie inspiriert und was das könnte aussagen?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Zitate sind nie so meine Punkte gewesen. Ich glaube, ich könnte viele Menschen bei mir in der Praxis zitieren oder beziehungsweise es ist mehr ein Lebensgefühl, wo ich immer wieder sehe und die Mechanismen, dass man nur wirklich durch Ehrlichkeit und bei sich selber ankommen, Wahrhaftigkeit kann schaffen. Und alles andere ist einfach irgendwie ein Murks. Und das ist, ich könnte jetzt viele Menschen, auch viele Kunden von mir, könnte ich nicht zitieren, aber dir zeigen, wo genau das leben. Ja. Und das ist für mich im Zentrum.
Schönes Schlusswort. Danke vielmals, lieber Jürgen, für den tiefen Einblick in ein Thema, das uns ja alle angeht und extrem wichtig ist für die Gesundheit. Vielleicht noch eine kurze Take-Home-Message.
Also das
kommt gerade aus dem Buch.
Take-Home-Message ist für mich etwas Wichtigstes. Nämlich, wenn jemand über den Tag genug isst, und jetzt einfach einmal in Regelmäßigkeit und so unverarbeitet wie möglich. Und darf auch mal ein bisschen Schoki sein zum Essen. Das ist auch gut. Aber dass wir am Abend keinen Heißhunger mehr haben, dann machen wir alles richtig. Und es gibt nichts, wo man muss, aber vieles, wo man darf. Aber zu Abend soll nicht sein, dass man plötzlich entdeckt, hui, der Körper meldet sich und ich habe ihn den ganzen Tag unterdrückt. Und mit dem können wir uns einen Teil nähern. Nämlich dem, was du wunderschön gesagt hast, eben Energie heisst Leben. Und ohne Energie können wir nicht die Welt erobern. Wir können nicht Kinder großziehen. Wir können nicht Vollgas geben im Sport. Das alles kostet Kalorien. Die bösen, bösen Kalorien. Und ohne die macht das Leben keinen Spass. Weil wir haben eben die Energie nicht. Und darum ist das Votum, das du dort mal vorne noch erwähnt hast, mit der Energie, Quantenphysik, wir sind Energie und so weiter, das ist etwas vom Schönsten, weil es trifft eben genau das. Sind wir energielos, haben wir kein Leben mehr.
Der Flow im Podcast gehört ihr auf allen möglichen Plattformen, Apple Podcast, Spotify, Podigy etc. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar für 5 Sterne. Wenn euch das Gericht heute nicht so geschmeckt hat, dann bin ich umso dankbarer um ein Feedback. Mehr über den Jürg findet ihr auf jurg-hoesli.com oder eben erbse mit p-institut.com, Insta, LinkedIn, YouTube.
Genau, ja, irgendwo.
Danke vielmals, Jürg.
Sehr, sehr gerne.
Mega schön.
Mich auch gefreut, sehr.
Und zum Schluss, ich tue sie ja schon vorbereiten, meine Gäste.
Ich bin jetzt nicht der grosse Sänger, aber ich probiere jetzt wenigstens. Ich kenne das Lied aber nicht so wirklich.
Kommen wir zu unserem traditionellen Schluss. Flow in me and
Flow in you.